Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. 2026 gilt in Deutschland als Superwahljahr. 5 Landtagswahlen und 4 Kommunalwahlen stehen auf dem Programm. Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz liegen vor. Ebenso die der Kommunalwahlen in Bayern und Hessen. Im September werden dann die Landesregierungen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin neu bestimmt. In der Hauptstadt werden zugleich auch die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt. In Niedersachsen finden Kommunalwahlen statt. Also Zeit für uns, für eine erste Bilanz und einen Blick nach vorn. Mein Gesprächspartner ist heute Thomas Biebricher, Professor für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt. Er forscht unter anderem zu Krisen konservativer Politik und zur Theorie des Neoliberalismus. Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Richten wir unseren Blick erst einmal auf das Bundesland, in dem wir leben, auf Hessen. Am 15. März hatten wir die Wahl. Die Ergebnisse der Kommunalwahlen stehen fest. Danach ist die CDU die stärkste Kraft geworden mit 29,8%, ich sag mal eben die Prozentzahlen, gefolgt von der SPD mit 20,8%, der AfD mit 14,8%, den Grünen mit 14%, der Linken mit 5,7% und die FDP, sie ist kaum noch erwähnenswert, liegt nur noch bei 3,9%. Das heißt, die AfD hat besonders zulegen können mit 8 Prozentpunkten im Vergleich zur Kommunalwahl vor 5 Jahren. Vor allem im ländlichen Raum, aber auch in den Universitätsstädten. Thomas, was schätzt du, wie ist das Ergebnis einzuordnen? Hat sich die AfD weiter etablieren können?
Also das muss man wahrscheinlich schon zunächst mal festhalten. Es ist grundsätzlich immer nicht so einfach, Kommunalwahlen einzuordnen, weil da natürlich ganz unterschiedliche Motivlagen eine Rolle spielen. Und die Zahlen, die du auch genannt hast, das sind ja aggregierte Zahlen. Und teilweise ist es eben dann doch nochmal sehr unterschiedlich, wenn man in die einzelnen Kommunen reinguckt. Aber ich würde schon sagen, dass man festhalten muss, dass es da den Versuch und auch halbwegs erfolgreichen Versuch gegeben hat, und das ist jetzt damit dokumentiert mit dem Ergebnis, sich auf kommunaler Ebene zu etablieren von Seiten der AfD, was lange Zeit ja nicht unbedingt der Fall war. Also das ist in ostdeutschen Bundesländern anders, aber in vielen westdeutschen Bundesländern fehlte da eigentlich lange Zeit die Präsenz vor Ort sozusagen und auch die Infrastruktur, die damit einhergeht. Und da ist auf jeden Fall jetzt ein großer Schritt in die Richtung gelungen, würde ich sagen.
Ich habe einen Hinweis gesehen im Internet, vergleicht man die Ergebnisse mit der Bundestagswahl. Vor einem Jahr hat die AfD hessenweit sogar 1,9 Prozentpunkte verloren. Und das ist ja jetzt auch erstmal eine positive Botschaft, würde ich sagen. Die Kommunalwahl wird ja gerne betitelt als die Königsdisziplin der Demokratie, die Arbeit im Gemeinderat als die ehrlichste Art der Politik. Die Städte und Gemeinden sind sozusagen das Zentrum des Bürgerwillens. Da geht es immer um Straßen und um Radwege, um Theater und Schwimmbäder, um Kitas und bezahlbaren Wohnraum, also was sehr Konkretes. Was denkst du, Thomas, wie wird sich der Erfolg der AfD jetzt auf diese lokalpolitische Zusammenarbeit, auf die Debattenkultur auswirken, jetzt, wo du auch eingeschätzt hast, dass sie tatsächlich angekommen ist und sich weiter etablieren kann?
Naja, also ich könnte mir schon gut vorstellen, also das lässt sich natürlich schwer abschätzen, wie es so allgemein aussehen wird. Und in den einzelnen Kommunen wird es auch sicherlich unterschiedlich sein, weil ja auch die AfD-Politiker und Politikerinnen sind es ja auch bisweilen, die gewählt wurden dann in Gemeinderäte und so weiter. Die ticken ja auch immer ein bisschen unterschiedlich. Also ich denke, dass man sehen muss, dass der kommunale Raum natürlich schon auch ein Raum ist, wo man von der AfD-Seite an der eigenen Normalisierung arbeiten kann. Und allein deswegen ist er natürlich schon wichtig. Also weil, du hast es gerade gesagt, da geht es um die Öffnungszeiten im örtlichen Schwimmbad oder wie oft die Busse fahren und all diese Dinge. Und da kann man eben von AfD-Seite, sage ich mal, einigermaßen seriös auch auftreten und sagen, ja, wir wollen, dass die Kita länger auf hat oder wir wollen, keine Ahnung, das Schwimmbad sanieren, und kann ja erstmal den Eindruck erwecken, dass man hier eigentlich relativ moderat unterwegs ist. Und das kann durchaus als Möglichkeit eben zur weiteren Normalisierung genutzt werden. Und umgekehrt kann man sich natürlich schon auch vorstellen, dass dadurch ein bisschen Krawall auch reingetragen werden kann in die entsprechenden Gremien. Ich bin mir nicht sicher, ob das so hilfreich ist aus der AfD-Perspektive, weil es ja anders als im Bundestag, wo man das ja gern die Möglichkeit gerne nutzt, da so ein bisschen Chaos zu sehen, weil da die Art von Öffentlichkeit fehlt und auch visuelle Öffentlichkeit fehlt, die man im Bundestag hat. Also von daher, ich würde das erstmal aus der AfD-Perspektive als Möglichkeit sehen, sich weiter zu etablieren als eine Partei wie jede andere sozusagen. Und das muss eigentlich schon ein Stück weit in ihrem Interesse sein.
Was jedoch auch bemerkenswert ist oder was bemerkenswert ist unter der Jugend, zeigt sich ein deutlicher Linkstrend bei dieser Kommunalwahl in Hessen. In zwei Städten, habe ich nochmal nachgeguckt, in Kassel und Darmstadt wurden Ü18-Wahlen abgehalten und in beiden wurde die Linkspartei stärkste Kraft. In Darmstadt mit 18%, in Kassel sogar mit 30,87%. Die AfD bekam in Darmstadt nur 6% und in Kassel 10% in dieser Wählergruppe. Das ist ja auch mal ein interessantes Ergebnis.
Ja, auf jeden Fall. Und das soll allein schon deswegen nicht hinten runterfallen, weil ja ganz viel die Rede davon ist, dass eben die Jugend immer so rechts wählt. Und das muss man eben festhalten, dass es diesen Trend hin zur Linkspartei auch gibt. Das hat meiner Ansicht nach aber schon auch viel damit zu tun. Also daraus spricht auch eine gewisse Enttäuschung gegenüber den Grünen oder auch der SPD, würde ich sagen, aber insbesondere die Grünen, glaube ich. Und das haben wir ja auch schon in der Bundestagswahl gesehen, dass die Linke auch gerade eben aus dem linken Lager, sage ich mal, Grüne, SPD, viele Stimmen eingesammelt hat aus einer gewissen Enttäuschung gegenüber diesen Parteien heraus. Aber ich denke schon, dass es ein Trend ist, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss eben. Ne? Also wir sprechen viel über Rechtsruck und Einstellungsverschiebungen und Wertewandel, vielleicht auch in Richtung des rechten Lagers. Aber umgekehrt gibt es eben schon, abgesehen von manchen Landtagswahlen, über die wir auch noch sprechen werden.
Genau, aber da kommen wir auch noch drauf.
Genau, aber es gibt natürlich insgesamt für die Linke schon einen ganz guten Trend.
Mhm. Nehmen wir uns, du hast es schon angesprochen und mir den Übergang leicht gemacht, nehmen wir uns als nächstes mal die jüngste Landtagswahl vor, die in Rheinland-Pfalz. Dort wurde am 22. März gewählt. Seit 35 Jahren haben die Sozialdemokraten dort regiert und in diesem, ja, man kann sagen, strukturkonservativen Land den Ministerpräsidenten, Präsidentin respektive gestellt. Also eine Leistung, die eng auch mit den Personen verbunden war. Rudolf Scharping kann man da nennen, Kurt Beck und natürlich Malu Dreyer. Aber damit ist jetzt Schluss. Die Ampelregierung, angeführt von Alexander Schweizer, hat die Wahl gewonnen. Der neue Ministerpräsident heißt Gordon Schnieder von der CDU, die mit 31% stärkste Kraft wurde, gefolgt von der SPD mit 25,9% und die AfD legte auch hier mächtig zu, kam auf 19,5%. Die Grünen landeten nur bei 7,9%. Was können wir denn an diesem Ergebnis ablesen?
Naja, also ich fand dieses Ergebnis jetzt nicht so gänzlich unerwartet, also weil die CDU ja schon lange angeklopft hat an der Macht und auch bei der letzten Wahl ja eigentlich lange Zeit schon eigentlich wie die Siegerin aussah. Frau Klöckner hat dann ein paar entscheidende Fehler auf der Schlussetappe gemacht. Aber es ist meiner Ansicht nach eben schon auch ein Schlag ins Kontor für die SPD, insbesondere, die gerade im Ablauf der diversen Wahlen sehr auf Rheinland-Pfalz gezählt hat und eben auch über eine sehr lange Zeit da ja sehr stabil eben verfasst war und an der Regierung war. Und man muss eigentlich auch sagen, einen Wahlkampf geführt hat, wo man jetzt nicht sagen kann, da sind große strategische Fehler unterlaufen. Und es war auch durchaus ein attraktiver Kandidat. Also wenn man den Ministerpräsidenten direkt wählen könnte, lag Alexander Schweizer immer meilenweit vor Gordon Schnieder. Und das muss einem dann zu denken geben, irgendwie, dass eben trotzdem dann eben diese Wahl nicht gewonnen werden konnte. Da gibt es offensichtlich sehr, sehr, sehr fundamentale Faktoren, die dem eben entgegenstehen. Weil wie gesagt, man kann jetzt nicht sagen, dass man das irgendwie aus der Hand gegeben hat, weil man irgendwelche großen Fehler im Wahlkampf gemacht hätte oder weil man mit einem schlechten Kandidaten angetreten wäre. Es ist wirklich ein SPD-Thema, ja. Also das ist wirklich, das trifft die Partei wirklich im Herzen.
Fundamentale Faktoren, das greife ich gerne nochmal auf. Das sind Verluste von 10 Prozentpunkten im Vergleich zu 2021, die SPD eingefahren hat. Das schlechteste Ergebnis überhaupt, das sie je bei einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz erreicht hat. Ja, fundamentale Faktoren haben die Wählerinnen, die SPD für ihre Politik auf Bundesebene abgestraft?
Also das spielt sicherlich eine Rolle. Also es ist ja ein beliebtes Spiel, sich immer zu fragen, ob bei Landtagswahlen nun eben die Landesthemen oder die Bundesthemen die größere Rolle spielen. Ich denke, Landesthemen spielen natürlich eine Rolle. Die Bildungspolitik spielt in Rheinland-Pfalz, glaube ich, eine sehr prominente Rolle, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und umgekehrt muss man schon auch sagen, also ich glaube, man kann nicht so tun, als würde die Bundesebene hier keine Rolle spielen. Und insgesamt muss man eben zur Lage der SPD einfach mal festhalten, also nicht nur hat sie eben in Rheinland-Pfalz sehr, sehr, sehr lange regiert, da gibt es dann natürlich auch eine gewisse Ermüdung möglicherweise von Seiten der Wählerschaft oder der Bevölkerung, die der Meinung ist, da muss jetzt mal jemand anderes in die Regierungsmacht kommen. Aber natürlich auch ist die SPD auf Bundesebene schon sehr ausgezehrt, eben durch sehr, sehr, sehr lange Jahre an der Regierung. Und also wenn man über die Krise der SPD spricht, dann spielt das natürlich eine Rolle, dass sie einfach, das muss man sich vor Augen führen, seit 1998, mit Ausnahme von den Jahren 2009 bis 2013, immer an der Regierung war. Und das zehrt aus, einfach als Partei. Und man merkt es der Partei an, dass sie sehr, sehr lange eben vor allem Regierungspartei auch war.
Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die SPD nur noch 5,5% der Stimmen erhalten. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, inwiefern die Sozialdemokraten überhaupt noch richtig aufgestellt sind. Du hast gerade gesagt, die sind ausgezehrt, aber jetzt eben bezogen auf das Land, auf Rheinland-Pfalz. Also ich würde doch gerne noch mal den Blick richten auf die Bundespolitik. Es stehen ja große Reformen an, Rente, Gesundheit, Pflege bis hin zu einer Reform der Einkommensteuer zugunsten unterer und mittlerer Einkommen. Also das soll alles noch vor der Sommerpause auf den Weg gebracht werden. Die haben sich viel, viel vorgenommen. Und die Frage ist einfach die, ja, sind die noch richtig aufgestellt? Haben die noch die Autorität, die sie eigentlich brauchen?
Ja, das ist schwer zu beantworten, wenn man nicht so ganz tief drinsteckt in der SPD und im Willy-Brandt-Haus. Aber auf jeden Fall ist es schon so, dass es sehr ambitioniert ist, eben jetzt mit dieser Reformagenda voranzuschreiten. Umgekehrt ist es natürlich auch in gewisser Weise höchste Zeit, dass in irgendeiner Art und Weise agiert wird eben. Ne? Also natürlich ist die Frage, wie agiert wird letztendlich, aber trotzdem, nachdem im vergangenen Herbst eben vieles schon nicht gekommen ist, ist nun allerhöchste Zeit, dass irgendwas passiert, würde ich ja sagen. Es ist nur so, dass sich natürlich die SPD jetzt nicht unbedingt leisten kann, in all diesen Fragen, die auf dem Papier stehen, eben der CDU zu sehr entgegenzukommen. Denn ansonsten könnte sich das schon als wirklich fatal erweisen. Und in dem Zusammenhang muss man noch mal ganz kurz sagen, also dass wir jetzt darüber sprechen, dass das jetzt alles ganz schnell passieren muss, hat ja wirklich was damit zu tun, dass der politische Kalender eben so vollgestopft ist dieses Jahr. Und man muss sich auch wirklich noch mal die Frage stellen, finde ich, ob es nicht möglich ist, mehr Wahltermine irgendwie zusammenzupacken. Also weil wir merken das ja, dass eben die Parteien sehr, sehr, sehr zögerlich sind, in kontroverse Debatten reinzugehen, die ja geführt werden müssen, weil die ganze Zeit irgendwelche Wahltermine anstehen. Und jetzt muss eben alles ganz schnell über die Bühne gehen, bevor dann eben im Herbst die nächste Runde an Wahlen ansteht. Aber um auf die SPD ganz kurz zurückzukommen, ich habe schon den Eindruck, dass man das jetzt möglicherweise auch mit dem Spitzenpersonal, das im Moment im Amt ist, muss man das jetzt auch machen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt so sinnvoll ist, da Rochaden vorzunehmen, was das Personal angeht. Und man wird aber sehen müssen, ob die Partei, die Basis, das mitträgt, was nun ausverhandelt wird. Das halte ich für keineswegs ausgemacht, weil wie gesagt, da sind sehr schnell dann, glaube ich, auch Schmerzgrenzen erreicht. Und von daher ist es also meiner Ansicht nach noch ziemlich offen, wie das alles ausgeht und wie das natürlich dann auch für die Regierung ausgeht, weil das natürlich eben auch die Regierung insgesamt in eine gewisse Instabilität versetzen kann.
Mhm. Du hast den Herbst angesprochen. Im Herbst wird ja auch in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Vor 5 Jahren ist es Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin, gelungen, einen ganz großen Umfragerückstand in einen, man kann schon sagen, beeindruckenden Sieg mit 39,6% der Stimmen zu verwandeln. Dass sie im September jetzt Ähnliches hinbekommt, weiß man nicht, klar, wir wollen nicht in eine Glaskugel gucken, können wir auch nicht. Aber bei den Landtagswahlen im Herbst in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Sachsen-Anhalt, geht es doch eigentlich um die wahre politische Schicksalsfrage. Kommt die AfD an die Macht, oder?
Also das ist auf jeden Fall eine Option, die noch nicht komplett unrealistisch ist. Das muss man einfach sagen. Ich würde schon auch denken, Das ist eigentlich noch, also gerade in diesen sehr, sehr, sehr unruhigen Zeiten, in denen wir leben, in denen sich ja also beinahe wöchentlich, wenn nicht zumindest monatlich, auch so die Weltlage teilweise sehr, sehr entscheidend verändern kann. Mhm. Das ist noch eine relativ lange Zeit bis dahin. Und bis dahin kann auch noch einiges passieren. Und wir wissen auch, das war jetzt bei diesen vergangenen Landtagswahlen, kam das immer wieder raus, dass eben gerade bei Landtagswahlen die Leute sich sehr kurzfristig entscheiden. Also in Baden-Württemberg waren bis, glaube ich, 2 Wochen vor der Wahl 30% der Leute unentschieden, was sie wählen sollen eben. Ne? Und deswegen hat in dem Moment dann eben auch Manuel Hagel es geschadet, dass er in dem Moment eben erst auf negative Art und Weise prominent geworden ist, um da kurz darauf zurückzukommen. Mhm. Aber was ich sagen will ist, da ist noch einiges drin und man kann natürlich auch davon ausgehen, dass SPD respektive CDU in Sachsen-Anhalt, die werden natürlich Wahlkämpfe fahren, wo es darum geht zu sagen, wenn ihr nicht wollt, dass die AfD die stärkste Partei wird, dann müsst ihr einfach mal über euren Schatten springen und eben im Zweifelsfall jetzt doch SPD oder CDU wählen, obwohl ihr eigentlich nicht wollt. Und das wird möglicherweise schon auch einen Effekt haben. Wir haben das seinerzeit in Sachsen gesehen beispielsweise. Dietmar Woidke hat es so ähnlich gemacht, eben auf SPD-Seite. Und ich denke schon, dass es eine gewisse Aufholjagd geben kann. Aber wie gesagt, das ist keineswegs ausgeschlossen. Ich würde sagen, im Moment ist es sogar wahrscheinlich, dass auf jeden Fall in Sachsen-Anhalt die AfD stärkste Partei wird. Die Frage ist nur, ob sie dann eben auch regieren kann. Mhm. Und das ist ja nun die große Frage, die dann im Raum steht. Also wenn die absolute Mehrheit kriegen, dann brauchen wir nicht weiterreden. Aber wenn sie das nicht schaffen in Sachsen-Anhalt, dann stellt sich ja eben die Frage, ob es gelingt, Koalitionen zu bilden, die dafür sorgen, dass die AfD nicht an der Macht ist.
Naja, keiner will mit ihr, ne? Das ist eben das Problem für sie.
Ja, genau.
Auch für den Wähler und die Wählerin möglicherweise.
Genau, also wenn wir darüber sprechen, muss man ja auch mal festhalten, auch das sind ja interessante Befunde, finde ich, weil so die Brandmauer-Diskussion wird ja teilweise sehr erregt geführt. Aber sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz, wenn ich jetzt die Zahlen so ungefähr richtig im Kopf habe, also sprechen sich 70-80% der Befragten dagegen aus, dass die AfD in der Regierung beteiligt werden sollte. Und auch unter CDU-Anhängern ist diese Zahl sehr hoch, also liegt bei ungefähr 80%. Und von daher stimmt das schon. Also es gibt ganz viele Leute, die finden, dass die AfD nicht in die Regierung sollte. Aber in Sachsen-Anhalt zum Beispiel stellt sich natürlich für die CDU dann die Frage, ob sie bereit ist, eben mit der Linken, die mutmaßlich in den Landtag einziehen werden und die man wahrscheinlich bräuchte, um eine Koalition zu bilden. Weil allein wird mit der SPD, weiß man auch nicht, ob die einziehen, wird es ja nicht reichen eben. Ne? Und wir wissen, für die CDU gilt grundsätzlich ja der Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber AfD, aber auch gegenüber der Linkspartei. Und von daher wird das schon extrem spannend. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Brandmauer meiner Ansicht nach auf vielen CDU-Ebenen recht stabil ist. Aber für den Landesverband Sachsen-Anhalt würde ich jetzt nicht unbedingt meine Hand ins Feuer legen, muss ich auch sagen.
Ich würde ganz gerne noch mal einmal auf die jungen Leute zu sprechen kommen. 21% der unter 25-Jährigen haben in Rheinland-Pfalz zumindest die AfD gewählt. Wir haben vorhin über die in Hessen gesprochen. Da sah das ganz anders aus. Da gab es eben diesen Linkstrend. Aber jetzt in Rheinland-Pfalz gibt es eben diesen Rechtstrend. Wie ist das zu erklären? Hast du da eine Antwort darauf? Die Themen, ich habe noch mal nachgeguckt, die in diesem Wahlkampf entscheidend gewesen sind, waren vor allem Bildung, Wirtschaft und Gesundheit. Jetzt würde ich denken, ist das nichts für junge Leute oder woran liegt es da?
Also das ist eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Also man sagt dann immer erstmal schnell, die AfD hat so eine tolle Social-Media-Strategie oder sowas, aber das scheint mir schon auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Also das spielt eine Rolle. Ja, also ich denke, unterschätzen darf man das sicherlich auch nicht. Und da gibt es für die eine oder andere Partei sicherlich noch einen gewissen Aufholbedarf. Das würde ich schon so sehen. Und die Linke wiederum hat es, glaube ich, sehr gut verstanden, dass man da größere Präsenz haben muss. Und wie gesagt, SPD, Grüne, Union hat da noch einen gewissen Nachholbedarf, sieht man mal von Markus Söder ab. Und ich denke aber, dass es was damit zu tun hat, das klingt jetzt ein bisschen paradox möglicherweise, aber möglicherweise hat es schon auch ein bisschen was damit zu tun, dass Parteien wie Union, SPD, aber auch Grüne im Moment möglicherweise auch gerade bei jungen Menschen den Eindruck erwecken, zu sehr eigentlich die Parteien zu sein, die irgendeine Art von Status quo verteidigen. Und umgekehrt gelingt es rechten Parteien nicht nur in Deutschland, aber auch anderswo, ganz gut den Eindruck zu erwecken, dass sie diejenigen sind, die eigentlich eine Vorstellung davon haben, wie die Zukunft auszusehen hat, aussehen sollte und wie die Dinge anders sein sollte. Das muss man natürlich überhaupt nicht gut finden. Darum geht es aber nicht. Es geht einfach darum, dass hier eine Art von, ich will beinahe sagen, Vision entwickelt wird und eine Art von Veränderung anvisiert wird. Und das steht im Kontrast meiner Ansicht nach zu einer Partei wie der SPD beispielsweise, die den Eindruck erweckt, und ich will da gar niemandem in der SPD zu nahe treten, aber der Eindruck entsteht, dass es da darum geht, irgendwelche Bestände zu bewahren eben, ne? Und dass das in erster Linie der Job der SPD ist und auch die Perspektive darauf eben, dass man die ganze Zeit versucht dafür zu sorgen, dass jetzt auch bei den anstehenden Reformen das nicht alles zu schlimm wird und dass sozialstaatliche Strukturen erhalten bleiben, und das ist ja auch gar nicht notwendig falsch. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das so zukräftig ist und möglicherweise eben auch gerade in dem Wählersegment, das jetzt eher ein bisschen jünger ist.
Ich würde gerne mit dir auf die Grünen gucken. Also bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg durften jetzt erstmal 16- und 17-Jährige im Ländle abstimmen. Die jungen Wählerinnen und Wähler haben vor allem auf die Grünen gesetzt. Cem Özdemir wurde, das fand ich sehr nett, in der Süddeutschen Zeitung als der Zauberer von Öz bezeichnet. Da war also vom Wunderle die Rede. Und Kretschmanns alte Krawatte hat nun einen neuen Besitzer. Cem Özdemir trägt sich jetzt. Er konnte die Wahl knapp gewinnen. Das ist ein Triumph, den er wohl nur hat erzielen können, weil er im Wahlkampf auf größtmögliche Distanz eben auch zur eigenen Partei gegangen ist, weil er im Kern ja schon so ein entgrünter Wahlsieger eigentlich ist. Wird das bei den Grünen zu einem Richtungsstreit führen? Was denkst du?
Ja, ich denke, das wird sich nicht ganz vermeiden lassen, weil also der Effekt ja schon also dramatisch ist. Also wenn man bedenkt, wie der Trend für die Grünen ausgesehen hat seit der Bundestagswahl, aber auch davor, waren ja viele Ergebnisse jetzt nicht so großartig. Und unter denen in dieser Großwetterlage eben tatsächlich diese Wahl zu gewinnen und eben auch nochmal wirklich von ganz weit hinten zu kommen. Ne? Und das war ja also acht Wochen vor der Wahl sah es ja nun beileibe nicht so aus, als könnte das eigentlich gelingen. Und wenn man das schafft, dann muss schon drüber nachgedacht werden, was für Lehren daraus gezogen werden können, auch auf Bundesebene. Ich denke, in der Bundesspitze wird man schon darauf hinweisen, dass die Gegebenheiten eben in Baden-Württemberg schon sehr speziell sind und dass eben auch die Südwestgrünen schon immer etwas anders getickt haben als die Grünen jetzt in Hamburg oder in Niedersachsen oder was weiß ich wo. Aber ich denke schon, dass man drüber sprechen wird, was daraus zu lernen ist, ob das nun wirklich ein mittigerer Kurs sein muss, das weiß ich gar nicht genau. Aber man muss auf jeden Fall sich dieses Ergebnis ganz genau angucken. Aber man kann es natürlich auch, man kann natürlich auch die ganz kleine Schlussfolgerung daraus ziehen, die einfach sagt, das war einfach die richtige Person am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt eben. Und hat eben unabhängig von der Partei eben einfach gewonnen und konnte als Person eben ziehen. Und was Kretschmann ja eigentlich auch schon gemacht hat, also der hat sich jetzt ja auch nicht als Grüner die ganze Zeit präsentiert, sondern dann eben mal als Landesvater, der so ein bisschen über den parteilichen Dingen eben auch schwebt. Aber es ist ja schon bemerkenswert, also wie Cem Özdemir eben so maximale Beinfreiheit gefordert und auch erhalten hat, wenn man sogar Boris Palmer mit ins Spiel bringt.
Ja.
Das ist ja schon eigentlich ein personifiziertes rotes Tuch. Und der letzte Gedanke nur dazu, dass man jetzt nicht irgendwie sofort sagen muss, oh Gott, die Grünen müssen Realpolitik machen und endlich mal wieder in der Mitte der Gesellschaft ankommen, dass sie dann die ganzen Phrasen, die dann kommen. Man muss sich aber angucken, wie das für die Grünen in Hessen gelaufen ist, weil die haben das ja eigentlich vorgemacht. In der Koalition, in der schwarz-grünen Koalition. Tarek Al-Wazir hat ja wirklich maximal geräuschlos regiert und ist da nicht durch größere linken und links-grünen Widerstände aufgefallen in dieser Regierung. Und das ist trotzdem letztendlich nicht belohnt worden. Also die haben natürlich jetzt kein super schlechtes Ergebnis eingefahren, aber wir wissen alle, was passiert ist nach der Wahl. Die CDU hat sich entschieden, eher mit der SPD zu regieren. Und in dem Sinn ist es eben wirklich nicht belohnt worden, eigentlich dieser mittige Kurs. Und deswegen liegt es jetzt nicht auf der Hand sozusagen, dass man jetzt sagen muss, wir müssen eigentlich genau diesen Kurs gehen, den Cem Özdemir gegangen ist. Und in vielen anderen Landesverbänden ließe sich das ja auch nicht machen, also weil der Widerstand zu groß ist.
Ganz kurz noch ein Blick auf die FDP, die ist auch in Baden-Württemberg aus dem Landtag geflogen. Ich fand ganz nett die Geschichte von der Generalsekretärin Nicole Büttner. Die hatte vor der Wahl gewettet, dass ihre Partei den Einzug in den Landtag wieder schaffen würde. Und wenn nicht, dann würde sie sich eine Glatze rasieren lassen. Und genau das hat sie nun getan. Ich fand das maximal konsequent.
Ja, das war konsequent. Das wäre jetzt auch nicht anders gegangen. Und sieht auch nicht schlecht aus, finde ich eigentlich. Das kann man auch mal tragen, jetzt in den Sommer rein auch vor allem. Aber das musste sie natürlich machen. Das zeigt aber auch, also dass man doch sehr fest davon ausgegangen ist, dass es klappen würde. Und die Niederlage in Baden-Württemberg insbesondere, also schmerzt ja wirklich immens. Und man muss sehen, die FDP ist jetzt auch rausgeflogen in Rheinland-Pfalz. Da war sie sogar in der Regierung auch drin. Und das ist jetzt schon eine existenzielle Situation für die FDP, muss man einfach sagen. Und da kann auch niemand jetzt so tun, als hätte er irgendein Patentrezept in der Tasche von Seiten der FDP, weil da steht es jetzt schon spitz auf Knopf. Wenn man da jetzt nicht ein paar richtige Hebel umlegt, und wie gesagt, also niemand kann von sich behaupten, dass er genau wüsste, wie man das macht, aber da muss man ein paar gute Entscheidungen treffen und man muss sich, glaube ich, schon überlegen, auch wie es personell aussieht. Ob man sich jetzt wirklich entscheidet, vielleicht für eine Übergangszeit nochmal mit den ganz Altvorderen zu operieren, also Agnes Strack-Zimmermann, Wolfgang Kubicki.
Die bringt sich auch gerade wieder ins Spiel, ne?
Genau, die hat sich ja auch offensiv ins Spiel gebracht. Und also warum auch nicht? Das muss man sich überlegen. Einfach um andere Personen auch aufzubauen. Ne? Also weil ich denke schon, dass es sehr stark am Personaltableau hängt, einerseits, weil man einfach also Sichtbarkeit braucht und das hängt nun einfach an den Personen eben, und das wäre sicherlich der Vorteil von Agnes Strack-Zimmermann oder Wolfgang Kubicki, aber die natürlich auch in Teilen der FDP-Basis jetzt nicht ganz unkontrovers sind, muss man auch sagen. Aber gleichzeitig muss man sich halt vor allem überlegen, also mit drei Ausrufezeichen, ist natürlich die Frage, was für eine Art von Liberalismus man eben repräsentieren will. Denn unter Christian Dürr hat man ja so unter diesem Stichwort der radikalen Mitte, glaube ich, versucht eigentlich so eher mit dem libertären Lager eigentlich zu sympathisieren oder da irgendwie Anschluss zu finden. Und ich halte das für keine erfolgsversprechende Strategie. Ich würde das auf jeden Fall zu bedenken geben bei der FDP, ob man sich da nicht nochmal anders positionieren muss.
Vom Liberalismus, den du gerade angesprochen hast, komme ich zum Neoliberalismus, mit dem du dich auch in deiner Forschung beschäftigt hast. Ein seit den 90er Jahren, kann man sagen, inflationär gebrauchter Kampfbegriff. Die genaue Bestimmung bleibt überwiegend aus, auch weil sich wahrscheinlich heute kaum noch jemand selbst als neoliberal bezeichnen würde. Aber bei Neoliberalismus denkt man ja gleich, oder denke ich auch gleich, an entfesselte Märkte. Bezieht den auf wirtschaftliche Fragen, aber reicht das?
Also was den Neoliberalismus angeht, ist es vielleicht ein kleines bisschen zu kurz gegriffen. Also in meiner Herangehensweise an diesen ganzen Themenkomplex, der ja wie gesagt also auch ein bisschen schwierig ist, weil du hast es schon gesagt, niemand bezeichnet sich als neoliberal und man ist ganz schnell in solchen Charakterisierungen wie Marktfundamentalismus und das freie Spiel der Marktkräfte und so weiter und so fort. Und das klingt dann eigentlich so wie ein libertäres Programm. Ganz so würde ich es nicht sehen, denn wenn man tatsächlich so diesen Diskurs des neoliberalen Denkens rekonstruiert, dann stellt man fest, dass der entscheidende Punkt da eigentlich drin besteht, sich zu fragen, welche Bedingungen müssen denn eigentlich gegeben sein, damit Märkte funktionieren können. Und die Annahme ist schon, dass es da irgendeine Art von Rahmenordnung braucht, um eben Wettbewerb auf Märkten tatsächlich zu schaffen und auch zu gewährleisten. Die Frage ist nur, was der Staat als Infrastruktur sozusagen für diese Märkte, was er machen darf, was er auf keinen Fall machen soll, was die Aufgaben sind, was die No-Gos sind praktisch für Staaten und wie zum Beispiel die ganze Sache eben auch dadurch verkompliziert wird, dass viele Staaten eben demokratische Staaten sind.
Gucken wir trotzdem mal auf unsere gegenwärtige Politik. Taugt dieser Begriff sozusagen zur Kritik, geschweige denn zur sachlichen Analyse unserer gegenwärtigen Politik?
Also ich würde es nach wie vor natürlich behaupten, also auch wenn viele Leute eben immer wieder sagen, das ist ein verbrauchter Begriff, weil er eben so polemisch aufgeladen ist. Aber wie gesagt, ich denke schon, dass man was damit anfangen kann, auch um eine bestimmte Art von Kapitalismus zu beschreiben, wo es eben darum geht, eben also Märkte eben zu schaffen und aufrecht zu erhalten und eben Wettbewerb auf Märkten maximal zu schüren. Und ich denke schon, dass man, also jetzt, was die Innenpolitik angeht, ja, was die Arbeitsmarktpolitik angeht, was die Sozialpolitik angeht und so weiter, da befinden wir uns nach wie vor in einem Kontext, der auch geprägt ist durch neoliberale Vorstellungen. Also natürlich nicht alleine, aber das sind nach wie vor ganz, ganz wichtige Positionen, die hier vertreten werden, eben auch von, also von einflussreichen Organisationen, würde ich ja auch sagen. Und ich würde auch sagen, dass die Positionen, die aus dem Konrad-Adenauer-Haus kommen, da muss man eben gar nicht zur FDP gehen. Aber vieles von dem, was aktuell eben gefordert wird, wir erinnern uns an die letzte Runde der Forderungen, wo es um Einsparungen bei den gesetzlichen Krankenversicherungen und so weiter geht. Das kommt ja alles aus dem Haushalt oder aus dem Arsenal des neoliberalen Denkens, würde ich sagen. Aber einschränkend würde ich auch hinzufügen, also wir haben neoliberale Vorstellungen auf allen möglichen unterschiedlichen Ebenen und ein ganz großer Treiber in Sachen Neoliberalisierungen war natürlich die Globalisierung, das, was wir als Globalisierung bezeichnen, im Sinn davon, dass es die Möglichkeit gibt, für Kapital eigentlich frei flottierend global unterwegs zu sein, dass es darum geht, Lieferketten so zu strukturieren, dass sie eben, also dass alles möglichst billig eben produziert und transportiert werden kann und dass das eigentlich die große Maxime ist. Ja? Also wie können wir möglichst kostengünstig über den Erdball verteilt produzieren? Und das hat unglaublichen Druck aufgebaut natürlich gegenüber bestimmten Sektoren, Arbeitnehmerschaften und so weiter und so fort und Gewerkschaften eben auch. Und das hat sich verändert. Also und das kommt auch so in der Art und Weise, wie wir es aus den späten 90ern und frühen Nullerjahren kennen, so kommt es meiner Ansicht nach in absehbarer Zeit nicht mehr zurück, weil wir so eine starke geostrategische und auch geoökonomische Überlagerung haben eben, weil wir Kriege haben, weil wir ganz klar die Erwägungen haben von vielen Staaten, die sagen, bestimmte Produktionszweige jedenfalls, da können wir uns einfach nicht mehr erlauben, die Dinge in 15 verschiedenen Ländern produzieren zu lassen, also bei komplizierten Lieferketten eben, ne, oder so Wertschöpfungsketten, sondern das müssen wir eigentlich aus strategischen Gründen renationalisieren. Und natürlich wird nach wie vor Handel getrieben und so weiter, das ist ja klar, aber eben überlagert durch Blockbildungen, durch geostrategische Rivalitäten und so weiter und so fort. Und das ist eine andere Art von Welthandelsregime, als wir es eben ganz lange Zeit gekannt haben. Und da hat sich schon was verändert und das ist nicht mehr die Art von neoliberalem globalen Handelskontext, den wir lange hatten.
Du hast gerade eben gesagt, was sich auch verändert hat. Was sich auch verändert hat, es gab mal eine Zeit, in der eben dem Einzelnen mehr Verantwortung aufgetragen wurde, in der die auch sozialen Sicherungssysteme einen Rückschritt erfuhren, Agenda 2010 beispielsweise. Da war sogar die Rede von der Privatisierung von Lebensrisiken. Der Staat spielte da einfach nicht mehr die Rolle, die er zuvor gespielt hatte. Ist das jetzt wieder rückläufig? Gibt es sowas wie einen Backlash, weil die Menschen möglicherweise auch wieder den starken Staat suchen?
Also diese Motive gibt es sicherlich. Also und man erwartet vom Staat natürlich, also das heißt natürlich, aber es gibt schon eine große Erwartungshaltung an den Staat, die in Klammer eben also auch regelmäßig enttäuscht wird. Und das ist ja das, also eins der großen Probleme oder der fundamentalen Probleme der Politik, dass es eben so einen massiven Vertrauensverlust gibt eben. Ne? Und die Frage, ob Staaten politische Parteien, die ja letztendlich eben dann operative Geschäft des Staates führen sozusagen, ob die in der Lage sind, die essentiellen Probleme zu lösen, dass die Werte ja regelmäßig desaströs eben. Ne? Und von daher gibt es schon die Erwartungshaltung, aber verbunden mit großen Vorbehalten, ob Staaten das tatsächlich leisten können. Ich glaube, dass wir eigentlich eher einer Zeit entgegengehen, wo wir wieder eine Runde sehen von Reformen, wo es eine stärkere Individualisierung von Lebensrisiken geben wird. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass es in die Richtung gehen wird. Und also es hat was einfach mit finanziellen Konstellationen zu tun. Ja, es hat was damit zu tun, dass jetzt, wenn wir von Deutschland sprechen, die Regierung Geld einsparen muss und regelmäßig natürlich es um sozialstaatliche Strukturen geht und die Frage, was da eben einzusparen ist. Man könnte natürlich auch fragen, ob da die Einnahmebasis verändert werden muss. Aber ich sehe schon eigentlich, dass wir in die Richtung gehen. Also man muss sich nur Lars Klingbeil anhören, der gerade, glaube ich, gestern oder vorgestern eben gesagt hat, es werden schmerzhafte Reformen kommen. Man weiß so ungefähr, was das bedeutet. Also vielleicht hat es nicht mehr mit dem Spitzensteuersatz zu tun, sondern typischerweise schmerzen die Reformen an anderer Stelle.
Ich würde gerne nochmal den Gedanken aufgreifen von dir, wo sozusagen das neoliberale Denken in der gegenwärtigen Politik zu finden ist. Du hast das Konrad-Adenauer-Haus erwähnt, du hast die FDP erwähnt. Ich habe mich gefragt, hat das neoliberale Denken eigentlich so ein angespanntes Verhältnis zur Demokratie?
Das würde ich schon so sehen. Das liegt einfach daran, dass man aus neoliberaler Perspektive immer einen gewissen Vorbehalt gegenüber vielen Milieus und Gruppen in der Bevölkerung hat, ich will es mal vorsichtig formulieren, oder gegenüber den Massen, von denen man vermutet oder befürchtet, dass sie eigentlich dann doch eher zu intuitiv, eher zu sozialistischen, quasi sozialistischen Vorstellungen neigen. Also ich will ein ganz plattes Beispiel geben. Also die Sorge ist, dass wenn es Wohnraummangel gibt, zu wenig Wohnungen und die Mieten explodieren, dass dann die Intuition der Bevölkerung sein könnte, wir brauchen einen Mietendeckel. Und das ist natürlich aus neoliberaler Perspektive die komplett falsche Antwort, eben, weil einfach dereguliert werden müsste und mehr gebaut werden müsste. Aber der Mietendeckel scheint erstmal näher zu liegen. Und eben auch, was wir vorhin angesprochen haben, die Ansprüche, die es eben an den Staat gibt, sich doch bitte um Dinge zu kümmern und eben auch keinesfalls bei einem selbst irgendwas zu kürzen. Ja, also weil darum geht es ja auch. Alle Leute sagen immer, wir brauchen Reformen, Reformen, Reformen. Aber wenn es einen selbst trifft eben, ne, oder die Gruppe, zu der man in wie auch immer, welche Konstellation gehört, dann wird natürlich sofort gesagt, aber hier soll jetzt nicht gekürzt werden. Und vor dem Hintergrund gibt es schon große Vorbehalte, dass in Demokratien eben regelmäßig Marktergebnisse korrigiert werden müssen, regelmäßig in Märkte eingegriffen werden muss, weil einfach der Druck aus bestimmten Teilen der Bevölkerung vermeintlich so groß ist, dass Regierungen gar nicht anders können, als darauf zu reagieren. Ich glaube, das ist ein Zerrbild, also weil wir erleben ja, dass also ganz, ganz oft und in ganz vielen Fällen eben keine linke, quasi sozialistische Politik betrieben wird. Aber das ist auf jeden Fall, daraus speist sich, glaube ich, einer der Vorbehalte gegenüber Demokratie. Und wir sehen schon auch, dass die Strategie, die daraus hervorgeht, jetzt was die politischen Formen angeht, ja schon auch darin besteht. Neoliberale haben das immer, also haben das eigentlich immer sympathisierend begleitet, dass man Entscheidungen auslagert. Also in bestimmte Foren, die jetzt nicht so stark unter demokratischen Druck stehen. Man denke etwa an die Europäische Union, wo man eben Strukturen hat, die jetzt schon demokratisch sind, aber also wo der Druck eben von Parteien, von Parlamenten und so weiter dann doch überschaubar bleibt eben. Ne? Und Kommission und Europäischer Gerichtshof eben in sehr wichtigen Positionen sind, um Politik zu gestalten, eben einigermaßen unbeeindruckt von demokratischem Druck.
Thomas, wir haben überhaupt noch gar nicht über den Kanzler gesprochen. Das würde ich jetzt ganz gerne mal tun mit dem nächsten Stichwort, was ich dir liefern möchte. Ein weiterer Schwerpunkt deiner Forschungsinhalte ist ja die Krise der Konservativen. Bezogen auf die Zahlen ist die CDU-CSU eigentlich gar nicht in einer Krise. Aber ist sie das doch vielleicht, wenn man die Krise der Konservativen mal versucht, auf sie zu übertragen?
Also ich würde sagen, wenn man sich den europäischen Kontext anguckt, dann steht die Union natürlich schon vergleichsweise gut da. Es gibt ja wenige Kontexte, in denen man jetzt eben konservative oder christdemokratische Parteien, muss man ja korrekterweise sagen, christdemokratische Parteien sieht, die jetzt irgendwie knapp an die 30% rankommen in bundesweiten oder in landesweiten Wahlen, wie das geschehen ist. Und von daher, genau, relativiert sich es daran so ein bisschen. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, vielleicht liegt da die Messlatte eben auch ein bisschen niedrig. Also weil es einfach so ist, dass wir in Europa ganz, ganz, ganz viele Kontexte haben, wo es eben also einfach ziemlich schlecht aussieht für Konservative, Mitte-Rechts-Parteien. Und wenn man sich jetzt auf Deutschland blickend, wenn man sich nochmal anguckt, was für einen desaströsen Eindruck die Ampel in ihren letzten Monaten gemacht hat, dann muss man sich schon eigentlich fragen, und das hat man sich auch im Konrad-Adenauer-Haus gefragt, ob da nicht eigentlich viel mehr hätte raus müssen eigentlich bei dieser Wahl und ob nicht eigentlich so knapp unter 30% eigentlich ein bisschen zu wenig sind vor dem Hintergrund, dass man eben, also dass da eine Regierung vorher an der Macht war, die maximal schlecht beleumundet war eben, ne? Und da hätte man eigentlich viel größere Erfolge erwarten können. Ich würde aber schon sagen, also wenn man das vergleicht mit der Situation, in der die britischen Konservativen sind oder auch die französischen Konservativen, die Les Républicains ist die Partei, über die man da in erster Linie spricht, oder auch von mir aus die ÖVP in Österreich. Ich würde insgesamt sagen, da steht die Union vergleichsweise gut da und sie steht auch, was die Positionierung im politischen Raum angeht, ja auch vergleichsweise stabil da im Sinn von, die ist noch nicht so weit nach rechts gerückt wie ÖVP, Les Républicains oder auch die Conservative Party in Großbritannien.
Das ist der Vergleich, aber wenn wir mal auf die Union schauen, ist die dann nicht vielleicht sogar auffallend blass? Gibt es nicht immer weniger Intellektuelle innerhalb der Partei? Also das muss ja nicht so sein, dass du mir jetzt recht gibst, aber würde ich gerne nochmal drüber nachdenken.
Also das stimmt, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich meine, dass die CDU nun die Wahl gewonnen hat, wie gesagt, also es hat ja vor allem was damit zu tun, eben, dass die Ampel davor eben so schlecht herübergekommen ist, muss man sagen. Und da hätte man jetzt.
Und Herr Merz hat es auch nicht gleich geschafft, ne? Das muss man dazu sagen.
Das stimmt. Aber ich will mal nur sagen, also es lag jetzt nicht daran, dass die Union so einen wahnsinnig großartigen Eindruck hinterlassen hätte im Wahlkampf, dass sie diese Wahl gewonnen hat. Und ich würde eben sagen, strukturell ist es schon so, dass die Union gewichtige Probleme hat, was so die Zukunft angeht. Und du hast einen Punkt schon angesprochen, das ist sicherlich, dass das Profil der Union oder der CDU, jetzt sagen wir einfach mal, nach wie vor meiner Ansicht nach blass ist und unscharf geblieben ist, auch wenn man sich das eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat nach der verlorenen Wahl 2021 und ja nun auch ein neues Grundsatzprogramm hat und so weiter. Aber wenn man sich das anguckt, also das strotzt nicht vor neuen Ideen. Also man erwartet ja auch nicht von einer christdemokratisch-konservativen Partei, dass sie sich jetzt komplett neu erfindet. Das wäre auch total absurd. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass das letzte Grundsatzprogramm von 2007 ist und damit aus einer komplett anderen Welt und anderen Zeit stammt, muss man einfach so sagen, hätte man sich schon ein bisschen mehr davon erhoffen können, meiner Ansicht nach. Und Teil des Problems ist tatsächlich eben, dass der Partei meiner Ansicht nach die intellektuelle Infrastruktur schon sehr stark fehlt. Also weil das Konrad-Adenauer-Haus allein, die Konrad-Adenauer-Stiftung allein und auch R21 ist ja ein Think Tank, der vom Kollegen Andreas Röder unter anderem geleitet wird. Das allein reicht nicht aus, um Ideen und Vorstellungen und Diskussionen in die Partei reinzutragen, die sie dringend bräuchte, meiner Ansicht nach. Weil da ist doch, also bis jetzt ist es immer noch so ein bisschen blass und man hat immer noch nicht das Gefühl, meiner Ansicht nach, dass sich die vielen einzelnen Politiken, die da verfolgt und vorgeschlagen werden, dass sich das zu einem Gesamtbild fügt. Und auch wenn man immer von sich selbst sagt, als CDU, wir sind keine Programmpartei, das ist ja auch, kann man auch so sagen, aber so ein ganz kleines bisschen ambitionierter müsste es, glaube ich, schon sein. Also man muss ja nicht gleich Visionen entwickeln, aber so ein etwas ambitionierteres Narrativ, würde ich mal sagen, das müsste man sich schon zutrauen, finde ich.
Im Vergleich zu anderen konservativen Parteien, du hast sie genannt, steht die Union eigentlich ganz gut da. Ich habe mich gefragt, inwiefern sie sozusagen auch von einem Image zehrt, das auch der Vergangenheit angehört, weil man ihr eben auch zutraut, die kann Krisen managen und wirtschaftspolitische Probleme lösen. Also gerade wenn es um das Thema Wirtschaft geht, dann wird als erstes, wenn man so eine Befragung durchführen würde, die CDU-CSU genannt. Wie siehst du das?
Ja, also und das ist ja schon auffällig, dass sich diese Kompetenzzuschreibungen so lange halten. Also ja. Und ist also Teil der Erklärungskraft liegt schon darin, dass die CDU da von einem Nimbus zehrt, der in den Merkel-Jahren aufgebaut wurde und der vor allem eben was mit der damaligen Eurozonenkrise zu tun hat, wo man, glaube ich, schon in der deutschen Bevölkerung, in vielen Milieus auf jeden Fall den Eindruck hatte, dass es da der deutschen Politik oder der Regierung Merkel gelungen ist, so den größten Schaden sozusagen von der deutschen Bevölkerung abzuwenden. Oder mit anderen Worten, man hat das Gefühl, überall in Europa ist die politische Lage und die ökonomische Lage eben teilweise sehr tumultuös, wohingegen eben in Deutschland eben, also Deutschland die ganze Zeit stabil gewachsen ist und einfach von Exportweltmeisterschaft zu Exportweltmeisterschaft geschritten ist. Und davon zehrt man und umgekehrt wird uns, glaube ich, jetzt also praktisch täglich stärker bewusst, was eben damals verpasst worden ist, nämlich damals schon eben auf die bestmöglich konservative Art und Weise, also auf die eigentlich nur richtige konservative Art und Weise, eben in die Zukunft zu blicken und eben schon antizipierend bestimmte Schritte in die Wege zu leiten, dass eben auch diese Stellung dauerhaft erhalten bleibt eben. Und das hat man damals nicht gemacht. Also sondern man hat gesagt, wir arbeiten diese Krisen hier ab und fahren auf Sicht, aber wir begeben uns eben, wissen wir alles, ne, in Abhängigkeiten von Russland. Wir gehen einfach davon aus, dass in China auf ewige Zeiten unsere Autos verkauft werden, die mit Verbrennermotor unterwegs sind und so. Und wir gehen natürlich auch davon aus, dass wir keine Intensivierung der europäischen Integration brauchen. Stichwort die Avancen, die damals von Macron ja schon kamen, im Hinblick auf größere Souveränität sozusagen und weniger Abhängigkeit sicherheitspolitisch eben auch von den USA. Das hat man alles verschlafen, muss man einfach sagen.
Oder zum Beispiel die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die jetzt wieder auf Gas und Kohle setzt. Das ist eben auch ein Retro, ne, kann man irgendwie sagen.
Das stimmt. Und wenn ich das nur kurz hinzufügen darf, also weil eben die CDU so eine hohe Wirtschaftskompetenz zugeschrieben kriegt, ist das jetzt natürlich ein ganz entscheidender Zeitpunkt für Sie, weil das ist ein, wie würde man jetzt technisch sagen, ein sehr adverses Umfeld, mit dem wir es zu tun haben als Wirtschaftsstandort Deutschland. Und da liegt natürlich auch nicht alles in den Händen der Bundesregierung eben. Ne? Und es wird jetzt schon die große Frage sein, ob es gelingt eigentlich, hier doch noch positive Akzente zu setzen. Also durch den Iran-Krieg ist es nicht wahrscheinlicher geworden, muss man ja einfach sagen. Und das liegt jetzt nicht in der Verantwortung der Bundesregierung. Aber es könnte natürlich sein, dass die Wirtschaftskompetenz der Union ein bisschen leidet eben unter dieser Situation eben, wo es ja dringend nötig wäre und wo auch immer wieder gesagt wird, das ist eigentlich unser Anspruch, dass wir den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder zukunftsfähig machen, Wettbewerbsfähigkeit stärken und so weiter. Und wenn das aber nicht gelingt und wenn man stattdessen eben erneut in eine Rezession schlittern würde, ich will gar nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn das so wäre, dann würde das, glaube ich, schon auch Spuren hinterlassen im Image der Union als Wirtschaftspartei.
Viel findet rechts der Mitte statt, aber so wie ich dich verstanden habe, dieser intellektuelle Konservatismus, der fehlt bei der Union. Jetzt stellt sich natürlich immer wieder die Frage, auch bezogen auf das, was noch in diesem Jahr kommt an Wahlen, wie kann sich die CDU auch zur AfD abgrenzen? Es gibt schon einige Parallelen zwischen diesen beiden Parteien. Ist das dann irgendwie reaktionär oder wie muss man das einsortieren?
Ja, da gibt es also es gibt natürlich Nähen und es gibt auch Überschneidungen. Meiner Ansicht nach hat die CDU das eigentlich ohne Not eigentlich weiter forciert, eben diese Assimilierung, insbesondere also im letzten Bundestagswahlkampf, aber auch davor schon, weil man sich da eben, also um es irgendwie konkret zu machen, weil man sich irgendwie so massiv auf die Grünen eingeschossen hat und das eigentlich ja eine Art von Gegnerschaft war, die eigentlich auch die AfD schon für sich gepachtet hatte und das einfach nur noch etwas polemischer gemacht hat, um es mal vorsichtig auszudrücken, als die CDU. Aber vom Sound her hat man sich da meiner Ansicht nach schon stark angenähert. Also ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch eine Annäherung in Sachen migrationspolitischer Positionen gab. Aber meiner Ansicht nach wäre es damals...
Stadtbilddebatte war auch so ein Punkt.
Genau, also es gibt's und es gibt's immer wieder. Ich meine, Friedrich Merz hat glaube ich, ich weiß nicht, wie genau die Worte waren, ich glaube, er hat gesagt, mit explodierender Gewalt in der Gesellschaft zu tun, was auch und vielleicht sogar insbesondere, hat er vielleicht sogar gesagt, eben auf Migrationsbewegungen zurückzuführen ist eben, ne? Und die Präsenz von Migranten und Migrantinnen in Deutschland. Und das sind natürlich schon Verknüpfungen, die man sonst so vor allem eben rechts draußen findet eben, ne? Und genau bei der Stadtbilddebatte war es ja genauso. Also die Verschaltung eben von migrantischer Präsenz und Kriminalität, das ist ja eigentlich schon ein Topos, den man eben stärker am rechten Rand findet und den man nicht notwendig weiter befeuern muss, eben von Seiten der Union. Aber die Union ist natürlich schon getrieben oder genau, also subjektiv auf jeden Fall sozusagen getrieben, weil man das Gefühl hat, da ist irgendeine Flanke, die man schließen muss oder da darf man sich keine Blöße geben eben. Ne? Und da muss man eben sagen, wir können auch Law and Order und wir können auch harte Migrationspolitik. Ich halte das für, ich weiß nicht, bedingt zielführend, muss ich einfach sagen. Also in Law and Order Wahlkämpfen wird auch die AfD massiv davon profitieren. Wenn es im Bundestagswahlkampf beispielsweise die ganze Zeit nur um Migration geht und eben um Anschläge auch, dann profitiert die AfD davon. Und des Weiteren, wenn man eine schärfere oder eine härtere Migrationspolitik betreibt, was ja zweifellos geschehen ist seit dem Regierungswechsel, ich glaube, da besteht Einigkeit darüber, dass es da doch also sehr nennenswerte Verschärfungen gegeben hat. Das hat aber dem Zuspruch für die AfD keinen Abbruch getan, soweit ich sehen kann. Und von daher muss man sich fragen von CDU-CSU-Seite, ob nicht eine klarere Distanzierung eigentlich eher das Mittel der Wahl sein sollte. Und also ich denke, das kann man jetzt nicht komplett verallgemeinern, aber also es gibt ja die Leute wie Hendrik Wüst und Daniel Günther, die ja für einen Kurs stehen, eben der eigentlich eher auf diese Art von maximaler Distanzierung hinausläuft. Und die stehen ja gut da. Also die haben sehr, sehr stabile Werte für die CDU in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein und umgekehrt ist die AfD in Schleswig-Holstein, glaube ich, recht schwach. Und in Nordrhein-Westfalen würde man denken, dass sie eigentlich wesentlich stärker sein könnte.
Genau. Ist sie aber nicht, genau. Fassen wir am Ende, Thomas, unseres Gesprächs nochmal eben zusammen. Die Grünen, würde ich sagen, befinden sich in einem Richtungs- und Personalstreit, haben wir rausgearbeitet, der sie im Moment zumindest gefangen hält, weiß ich nicht, so weit kann man noch nicht gehen, aber zumindest sehr beschäftigt. Die SPD ist im Niedergang, ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Die Regierung befindet sich ja so ein bisschen in einer Existenzkrise und in Sachsen-Anhalt könnte, ich will auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber Ulrich Siegmund, der erste AfD-Ministerpräsident Deutschlands, werden, so ungefähr?
Ja, das fasst vieles gut zusammen, meiner Ansicht nach. Ich würde aber einfach auch wirklich nochmal festhalten, also es ist einfach ein sehr volatiles Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und also es gab mal eine Zeit vor, ich weiß nicht, vor 3-4 Jahren, da hat man sich so Umfragen angeschaut, da wirkte alles ziemlich festgetackert. Ich glaube, ganz so ist es im Moment nicht. Also wir leben schon in sehr bewegten Zeiten. Und da kann sich vieles nochmal wenden, jetzt auch im Hinblick auf das, was im Herbst passiert. Und es hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, was jetzt in Sachen Reformen, was auch immer alles darunter gefasst wird, was da jetzt tatsächlich passiert und in welche Richtung diese Reformen eben tatsächlich ausschlagen. Und von daher, ja, ist einiges in Bewegung, so würde ich es mal zusammenfassen.
Das war der Podcast Extreme Zeiten des Demokratiezentrums der Universität Marburg. Zu Gast heute Thomas Biebricher, Professor für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt. Thomas, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Expertise und auch für deine letzten Worte, in Anführungsstrichen, jetzt in diesem Gespräch, die ja so ein bisschen Hoffnung versprühen. Dankeschön.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Überall und jederzeit ist der Podcast nachzuhören, auf allen gängigen Plattformen, kostenlos. Ihr könnt ihn auch abonnieren. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche noch einen anregenden Tag oder Abend.
Das war Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Produktion und Redaktion Nora Zadu, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns an podcast@beratungsnetzwerk-hessen.de. Das Demokratiezentrum Hessen ist die Fach- und Geschäftsstelle des Beratungsnetzwerks Hessen, gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und es wird gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben und das Landesprogramm Hessen, aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Die Veröffentlichung ist keine Meinungsäußerung des Hessischen Ministeriums des Innern für Sicherheit und Heimatschutz. Und sie ist auch keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Wir danken dem Team des Medienzentrums der Philipps-Universität Marburg für die Zusammenarbeit.